Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge New Work Now. Heute sind wir wieder im Funke Podcast Studio in Berlin und ich habe zu Gast Miriam Trunk. Sie ist Medienmanagerin, Autorin des Buchs Dinge, die ich am Anfang meiner Karriere gerne gewusst hätte. Sehr empfehlenswert, muss ich sagen. Sie ist Managerin bei RTL Deutschland und dort aktuell in Elternzeit. Währenddessen arbeitet sie freiberuflich und schreibt an ihrem zweiten Buch. Als ich sie letztens in Berlin zu Hause besucht habe, kamen wir auf das Thema, welche Schwierigkeiten und Vorurteile ihr hinsichtlich ihrer Karriere begegnen, seitdem sie Mama ist. Und dieses Thema hat mich nicht losgelassen. Und ich freue mich deswegen, dass Miriam heute hier ist und sehr, sehr offen über diesen Aspekt mit mir spricht. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der Folge. Moving the chains, creating the new.
Together we are. Energiegeladene Interviews, spannende Brancheninsights und alles, was du zu New Work wissen musst. Der Business Podcast mit Kira Marie Krämer.
Liebe Miri, herzlich willkommen hier im Podcast-Studio bei New Work Now. Ich freue mich sehr, dass du zu Gast bist.
Dankeschön für die Einladung.
Ich weiß nicht, ob sich manche New Work Now-HörerInnen noch erinnern. Ich bin zurückgegangen in unserem WhatsApp-Verlauf, wann wir das erste Mal Kontakt hatten. Und zwar ist das schon ein paar Jährchen her. Da hast du nämlich dein Buch rausgebracht und ich habe dein Buch entdeckt und dich gefragt, ob du nicht eine Sprachnachricht schicken möchtest für unsere HörerInnen für dein Buch. Und so kam unser Kontakt zustande und jetzt bist du im Podcast eigentlich schon längst überflüssig.
Ja, das hat mich so gefreut damals, weil alle, die ein Buch rausbringen, wissen, dass es ist so krass, was man alles macht an Promo. Und man ist so dankbar, wenn Leute sagen, hey, ich mag dein Buch. Das ist irgendwie so das größte Kompliment. Und ich habe mich so gefreut damals und umso mehr jetzt heute hier zu sein.
Ja, voll. Ich kann mich auch noch an meine Buchpromo erinnern. Also das ist schon ordentlich.
Da muss man über Grenzen gehen.
Auf jeden Fall. Und jetzt erstmal, bevor wir thematisch auch heute einsteigen in das Thema der heutigen Folge, erstmal die New Work Now Einstiegsfrage. Womit hast du dein erstes Geld verdient?
Ganz klassisch. Ich habe in der Gastro angefangen. Ich habe tatsächlich mit 14 schon angefangen und zwar habe ich die Getränke aufgefüllt. Also da durfte ich noch nicht kellnern, sondern ich habe quasi geschaut, was im Kühlschrank fehlt und bin in den Keller und habe dann aufgefüllt. Und dann wurde ich in den Service befördert irgendwann und an die Theke und ich habe wirklich bestimmt 4-5 Jahre lang gekellnert. Und das war noch vor Mindestlohnzeiten, das waren 6,50 Euro die Stunde. Und habe damit aber mir meinen ersten iPod finanziert und habe erstmal so verstanden, echt so diese Conversion Arbeit zu Geld. Also ich habe ganz lange umgerechnet, wie lange muss ich für dieses Fahrrad, für dieses Handy, für dieses irgendwas kellnern. Und das hat mir echt total geholfen, dass ich auch so jung damit angefangen habe.
Oh ja, ich erinnere mich auch noch, als ich damals bei meiner Mama angefangen habe, Nägel zu machen, da habe ich auch gedacht, okay, das und das kriegst du dafür. Wie lange muss ich arbeiten, um mir das und das leisten zu können? Und ja, da gab es da noch die iPod-Zeiten und so.
Genau.
Ja, erinnere ich mich auch noch. Ja, schön.
Genau.
Behind the Bio.
Ja, was hat dich denn überhaupt damals bewegt, Journalistin zu werden?
Ehrlich gesagt, ich wusste einfach nicht, was ich sonst machen soll. Das war sozusagen die erste
Andere
Frage.
Studieren dann BWL und du machst
genau.
Dann Journalismus.
Ja, also ich wollte eigentlich Sängerin werden. Das war mein Leben lang mein Traum. Musical-Darstellerin wollte ich werden. Und schon im Kindergarten habe ich das allen erzählt. Habe auch das Musical Elisabeth, ich glaube, gerade spielt's wieder in Berlin. Mhm. Ich konnte schon im Kindergarten alle Lieder und habe die auch performt. Und das fanden wahrscheinlich einige auch ein bisschen strange. Aber ich wusste einfach, das ist mein Weg. Und habe dann auch Gesangsunterricht genommen. War in Texas an der Gesangshochschule und war dann in Wien an der Musikhochschule kurz nach dem Abi und habe gemerkt, das ist es nicht und war dann total lost und bin dann einfach zu Radio Bamberg, wo ich herkomme.
Wie hast du gemerkt, dass es das nicht ist?
Ich habe einfach gemerkt, die Leute sind alle total anders als ich. Also ich war in diesen Künstlerinnen, habe ich mich ganz oft gefühlt wie die Mutter. Also ich will gar nicht abwerten gegenüber Künstlerinnen und Künstlern sein, aber die waren sehr viel mit sich selbst beschäftigt. Man hat irgendwie gesagt, man trifft sich um 3 und einer bringt einen Kuchen mit und dann war um 3 keiner da und einen Kuchen hatte auch keiner dabei und ich war immer, wir hatten das doch jetzt ausgemacht und ich habe einfach gemerkt, das ist überhaupt nicht mein Schlag und auch diese Unsicherheit des Künstlerlebens und dieses von Job zu Job arbeiten und natürlich die Hoffnung, dass du dieser eine Star wirst, aber die Wahrscheinlichkeit ist so gering und dann ist mir irgendwie klar geworden, boah, damit kann ich nicht umgehen und auch die Kritik, das ist glaube ich bei Gesang nochmal was Besonderes, wenn du selbst dein Instrument bist und wenn jemand dich kritisiert, ich konnte damit ganz schwer umgehen. Mhm. Wenn jemand sagt, mir hat dein Gesang nicht gefallen, das habe ich ganz oft als du gefällst mir nicht wahrgenommen. Und dann wusste ich nicht, was ich sonst machen soll. Und dann hat mein Vater gemeint, mach doch bitte mal ein Praktikum jetzt, bevor der rumsitzt. Und dann bin ich zu Radio Bamberg, weil da gab es auch ein Mikrofon. Also ähnlich wie jetzt im Podcaststudio. Mikrofone waren irgendwie mein Ding. Und so bin ich in Richtung Journalismus dann geschlittert. Bin dann nach München, habe da beim Lokalradio ganz lang gearbeitet und habe dann verschiedenste Dinge studiert, die irgendwie alle zu Journalismus hingeführt haben.
Also hat der Papa so ein bisschen Anstoß gegeben?
Ja.
Ist er auch im Journalismus oder
nee,
war?
Nee, der ist Unternehmer. Genau, meine Mutter ist Sozialarbeiterin und mein Vater ist Unternehmer. Und das sind irgendwie so diese zwei Seiten, die mich immer prägen. Auf der einen Seite dieses, komm, pack mal an und wie machen wir das und wir müssen das hinkriegen. Also schon eine starke Output-Orientierung, sage ich mal. Und auch so diese Verpflichtung, was zu machen und auch was für andere zu machen. Und ja, von meiner Mutter sehr so dieses Gemeinwohl im Blick haben, was brauchen andere, wie können wir vielleicht auch systemisch was verändern oder analysieren, benennen, wie können wir uns einsetzen für Dinge, die nicht nur aufs eigene Konto einzahlen.
Cool. Und was ich da raushöre, in deiner Zeit im Musical-Bereich hast du ja irgendwie schon die Führungsrolle dann übernommen, ne?
Na, ich sag mal,
bist ja auch Führungskraft jetzt.
Ja, ich habe es vielleicht versucht und war gar nicht so erfolgreich dabei. Ich habe vielleicht so gemerkt, ja, wie es schon mal nicht gehen kann, nämlich wenn man den Leuten erzählen will, wie es geht oder so diese eigene Idee hat davon, wie es laufen kann und die anderen Leute sind so, nee, wir wollen das aber eigentlich gar nicht und dass man dann die Leute einfach verliert, ja.
Und hat sich denn über die Zeit verändert, weil du ja jetzt auch einen anderen Job dann hast, wie du mit der Kritik umgehst?
Weil ich jetzt Arbeit und Person viel besser separieren kann. Also wie gesagt, bei Gesang, wenn du dein eigenes Instrument bist, da habe ich das sehr oft als eine persönliche Kritik aufgefasst. Aber jetzt, wenn du sagst, du, ich habe deinen Text gelesen oder dein Buch gelesen, das hat mir nicht gefallen, dann kann ich ganz klar sagen, mein Text hat dir nicht gefallen, aber das hat überhaupt nichts mit mir zu tun. Und natürlich, das Alter hilft auch, dass man irgendwie auch an der einen oder anderen Stelle mal 5 Grad sein lässt und nicht alles so riesig findet. Das ist natürlich in so künstlerischen Dingen, du wirfst dich dann auch rein, du gibst deine Seele rein, du öffnest dich und dann bist du natürlich auch wahnsinnig angreifbar und lässt dich auch mal ins Drama dann versinken an der einen oder anderen Stelle.
What the work?
Ja, der Titel deines Buchs, Dinge, die ich am Anfang meiner Karriere gerne gewusst hätte, sagt schon alles. Ich habe letztens auch erst eine Podcast-Folge zu dem Thema gemacht. Ich habe dein Buch ja auch damals gelesen. Ganz viele Klebchen in diesem Buch. Also alle Hörenden wissen, wenn ich Bücher lese und die richtig lese, dann sind dann da 15.000 Klebchen drin. Und ich fand es einfach richtig, richtig gut schon. Und vielleicht auch für all diejenigen, die das Buch noch nicht gelesen haben, es ist ja auch immer, es ist ja relativ zeitlos, ne, darf man ja auch sagen. Was sind so die Dinge, die dich am Anfang deiner Karriere genervt haben?
Also ich glaube, deswegen auch der Titel, ich bin relativ naiv in meine Karriere gestartet, weil ich, wie gesagt, aus einem Unternehmershaushalt komme und ich dachte immer, klar ist alles möglich, wenn man hart genug arbeitet. Und für mich war immer dieses ultimative Leistungsprinzip, wenn ich hart genug dafür arbeite, dann kann ich alles schaffen. Und dann schaust du plötzlich diese Vorstandsetagen an oder auch, wenn du aktuell im Bundestag schaust oder Führungsteams und denkst dir so, okay, ist das jetzt Zufall, dass da nur Männer drin sitzen? Ist das Zufall, dass da nur weiße Menschen drin sind? Ist das Zufall, dass die meisten davon cisgeschlechtlich, heterosexuell, also you name it? Und dann merkst du irgendwann so, nee, weil es nämlich nicht nur um Leistung geht. Und das ist was, was ich relativ spät erst verstanden habe. Und deswegen dachte ich dann, oh Gott, ich muss es anderen sagen, weil natürlich auch aus einem sehr privilegierten Haushalt kommend, ich sehr, sehr lange, wie gesagt, diese Annahme hatte und daraus abgeleitet ganz oft das Gefühl hatte, es liegt an mir, wenn was nicht klappt. Also wenn ich in zum Beispiel in einem Raum immer für die Assistentin oder für die Sekretärin gehalten wurde oder für die Praktikantin lange, dann dachte ich immer, ja, ich wirke halt zu jung, meine Stimme ist halt zu piepsig, ich habe zu viel gelacht oder es liegt an mir. Und dadurch, dass ich mich dann tiefer damit beschäftigt habe, habe ich irgendwann gecheckt, nee, das ist größer als ich. Und deswegen habe ich das Buch ja auch in die Kapitel gegliedert, Sprache, Tradition, Macht und Netzwerke. Und das sind für mich wirklich so diese 4 Sachen. Was lernen wir? Was haben wir in uns? Wie werden wir geprägt? Welche Netzwerkstrukturen gibt's? Und was für Machtszenarien und Machtwege gibt's, die einfach nicht allen offen stehen, unabhängig von der Leistung?
Absolut. Und ich kann auch so ein bisschen relaten, dass ich, wenn am Anfang des Berufseinstiegs so Dinge ja ergeben, die dich vielleicht auch diskriminierend prägen, jetzt in dem Fall, ne, als junge Frau, wo du dann als, weiß ich nicht, Assistentin oder so abgestempelt wirst, es dauert echt lange, ehe man das wieder dann los wird. Also
total.
Ich weiß noch, in meinen Anfang 20ern oder Mitte 20ern nach meinem Master wo dann trotzdem alle noch dachten so, okay, sie ist nur die Kleine, die den Kaffee holt.
Ja.
Und ich aber als Eventregisseurin echt viel Verantwortung auch hatte und dann den CEOs gesagt habe, hey, ihr müsst das und das und das dann und dann machen, ne? Und dann haben die ja teilweise nicht auf mich gehört, sondern dann musste mein damals 60-jähriger Chef kommen und dann sagen, hört mal bitte auf Kira.
Ja.
Also das ist schon traurig und das prägt auch immer noch. Also ich bin mittlerweile 30 Jahre alt, aber trotzdem denke ich immer noch, ich bin ja die Junge.
Genau.
Ne? Also das dauert echt, immer das los wird.
Ja, und manchmal überkompensiert man dann auch. Also dass man dann nochmal erwähnt, wie wichtig man ist und welchen Titel man hat und warum man jetzt gerade mit am Tisch sitzt, wo dann die Leute sich so denken, was hat denn die? Warum muss die das denn dauernd erzählen? Aber weil in einem selbst das ist, dass man irgendwie denkt, oh, die denken wahrscheinlich, ich bin nicht wichtig und die denken wahrscheinlich, das ist die kleine Maus. Und andersrum, finde ich, lernt man auch Strategien, wie man in Gruppen aufgenommen wird. Also zum Beispiel das liebe Mädchen ist ja auch so ein Stereotyp, zu sagen, hey, sei doch die Coole, und wenn über eine andere Frau ein Witz gemacht wird, dann lachst du mit. Und wenn nochmal gesagt wird, oh, diese ganzen DEI-Sachen, dann sagst du, ach ja, es geht hier immer um Leistung. Und also diese Pick-me-Girl-Momente, ich kenne die auch, dass du dir echt überlegst, ey, es wäre jetzt so einfach mitzulachen, weil du wirst gemocht dafür und du bist ein Teil der Gruppe dafür. Und das finde ich schon krass, wie dich das prägt und du nicht nur die Prägung von früher hinterfragst, sondern wirklich auch die Prägung des letzten Jahres eigentlich.
With the state of today's economy, it's more important than ever to invest in products that last for years to come. As a season shift and get cooler, make sure your closet is stocked with durable layers that stand the test of time from American Giant. American Giant's clothes work harder and are wearable season after season. Their greatest hoodie ever made is made from the highest quality materials that are cut and sewn right here in the United States. So you're investing right back in your local community. Choosing American Giant means taking a stand for American manufacturing and hardworking Americans, something other mega corporations don't care about. From fleece to knit, all in a range of colors for versatile daily wear, American Giant delivers everyday pieces designed for everyday life. Feel the difference of quality, made-to-last clothes from American Giant. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Ja, ich habe letztens im Podcast Fast and Curious von Lea-Sophie Kramer und Verena Pauster auch gehört, wie sie über Pick-Me-Girls gesprochen haben. Und ich muss sagen, wir sind ja auch in gewisser Weise damit groß geworden, dass wir gesagt haben, ey, es ist viel cooler, wenn man wie ein Junge ist.
Genau.
Anstatt wie ein Mädchen zu sein. Und das ergibt sich ja gerade erst. Deswegen, wenn sich jetzt Sprache verändert oder auch Denkweisen verändert, ist das ja schön und gut. Man muss aber dem Ganzen auch immer Zeit geben, dass man sich dran gewöhnt.
Genau.
Aber trotzdem, ja, also dass man nicht mehr, muss man ja sagen, über andere Frauen lacht und so.
Genau.
Das sollte ja mittlerweile eigentlich auch gang und gäbe sein, aber es ist immer noch nicht.
Ja, und die Role Models, die wir haben, so diese Generation CEO-Frauen aus der Boomer-Generation oder auch aus der Gen X, ich habe einige davon getroffen und ganz oft ist dieser Begriff Jungsmädel gefallen. Also so, ich war schon immer so ein Jungsmädel. Und wenn du diese eine Frau im Vorstand bist, diese eine Frau im Führungsteam, dann musst du dich assimilieren, um natürlich zum einen erfolgreich zu sein, aber auch irgendwie, um einfach einen ganz guten Alltag zu haben. Und dann verinnerlichst du natürlich total viel. Und diese internalisierte Unterdrückung, die ja dieser Begriff Stutenbissigkeit, ich hasse den, ja. Mhm. Aber es ist ein Phänomen zu sagen, du verinnerlichst gewisse Dinge, weil du erfolgreicher bist, wenn du einfach nach den Regeln spielst, statt dass du das System die ganze Zeit verändern willst. Und die Wahrheit ist halt auch, von unten veränderst du das System nicht.
Ich war letztens auf einem Netzwerkevent und hat eine Person auf der Bühne gesagt, ja, ich habe auch eher immer so eine männliche Energie. Und ich dachte so, warum musst du das jetzt sagen?
Ja.
Also warum ist das hört sich an, als ob die männliche Energie viel besser wäre als die weibliche.
Ja.
Dabei stimmt es ja gar nicht. Und warum muss man generell aus allem so ein Gender-Ding machen?
Voll.
Weißt du, indem man sagt, ich habe eine männliche Energie, ist das weibliche automatisch anscheinend schlecht. Und warum muss man immer Frauen gegen Männer machen? Es darf doch einfach ein Und sein. Und natürlich haben wir andere Voraussetzungen und so, aber ja. Ich glaube, das ist auch nochmal ein Thema für sich, was sie mal aufmachen müssen.
Ich finde es total wichtig, warum ist das Gender-Thema ein Frauenthema? Wenn du dir anschaust, ich habe ein tolles Buch von Boris van Heesen, was Männer kosten, empfehle ich sehr, weil der zeigt einmal auf, wie Männer unter dem Patriarchat leiden. Alkoholismus, Spielsucht, Suizid, Verkehrsunfälle, all das. Männer sind so viel stärker betroffen. Also wirklich nicht ein bisschen, sondern ich glaube 80-90% aller Alkoholkranken so eine Art. Also ich habe jetzt leider die Zahlen nicht im Kopf, aber es ist total wichtig, immer wieder zu sagen, Frauen sind nicht die einzigen, die unter diesem System leiden. Mhm. Und genau dieses Thema Emotionalität, da finde ich, hat ja der Bruch der Ampelkoalition eigentlich ein ganz schönes Beispiel geliefert, zu sagen, Emotionalität ist kein Frauenthema, nur weil es bei Frauen mit so einer hohen Stimme und Weinen verbunden wird. Emotionalität, alle sind emotional. Wenn du nichts fühlst, dann bist du tot. Also,
ja, und Emotionen im Job sind ja total wichtig.
Total.
Dürfen anders aussehen, ne? Es gibt den Choleriker, der dann aber auch zeigt, dass er Emotionen hat oder sie, ne? Also da gibt's ja ganz, ganz viele Dinge. Aber nochmal zurückkommt auf unser Thema der heutigen Folge. Du sagst ja auch, Frauen werden schon oft ganz am Anfang in ihrer Karriere ausgebremst. Was sind denn so unsichtbare Hürden, denen Berufseinsteigerinnen so oft begegnen?
Also es beginnt tatsächlich schon mit der Prägung in der Schulzeit. Ich meine, wir wissen, dass einige Berufe sind männlich konnotiert, andere weiblich konnotiert. Und es gibt einen Grund, warum sich für viele Studienfächer, MINT-Studienfächer sind immer so die, die man als Beispiel gerne nimmt, mehr Männer entscheiden. Weil Mädchen schon sehr früh lernen, Mathe, das ist was für Jungs, und eher das Soziale, Sprachen, das sind eher Frauenthemen. Also damit beginnt schon, dass die Wege auseinandergehen. Da, ich will nicht das Thema Gendern aufmachen, aber eine spannende Studie, die ich auch im Buch zitiere, eine Schulklasse, die geteilt wurde, und in der einen hat man von Ingenieurinnen und Ingenieuren gesprochen und in der anderen von nur dem Maskulinum, so war es auch bei mir in der Schulzeit, und dann hat man die Kinder gefragt, was willst du werden? Und natürlich die, die auch die Ingenieurin gesehen haben oder im Kopf gesehen haben, weil von ihr gesprochen wurde, haben gesagt, ja, Ingenieurin ist doch ein spannender Beruf für Frauen. So, das ist das eine. Das zweite ist aber natürlich, wenn du in eine, dann ins Berufsleben kommst, das Thema Unconscious Bias, das dir begegnet, dass du dich geschlechterkonform verhältst oder eben nicht und dafür aneckst. Und dann das Thema, ganz wichtig, Netzwerkstrukturen. Einfach dieser bekannte Thomas-Kreislauf, nämlich dass jeder einfach den oder die Person, in dem er sich selbst erkennt, fördert. Das führt dazu, dass einfach Männer sehr viel schneller aufsteigen. Aber der allergrößte Killer, das benenne ich auch im Buch, es ist nicht Thema des Buches, habe ich auch bewusst ausgeklammert, ist natürlich das Thema Familiengründung. Wir sehen, dass wirklich bis zum Punkt der Familiengründung wir fast gleich auf sind, und dann geht die Schere auf, und zwar richtig auf, weil einfach die Care-Arbeit ungleich verteilt ist. Frauen gehen zum allergrößten Teil in Teilzeit. Wir haben wirklich Altersgruppen, dass über die Hälfte der Frauen in Teilzeit, bei den Männern eher nicht, weil die Care-Arbeit nicht gleich verteilt wird in Familien. Und damit hast du das Thema natürlich, dass Frauen einfach stecken bleiben, aber du hast auch für den deutschen Arbeitsmarkt das Problem, dass uns einfach Millionen Frauen, die wir teilweise ja auch in staatlichen Unis ausgebildet haben, dann einfach fehlen.
Absolut. Und jetzt gehen wir einmal weiter zu dir. Du wurdest ja mit 27 zur Geschäftsführerin der Bertelsmann Podcast-Firma Audio Alliance ernannt. Welche Herausforderungen hast du denn da am Anfang meistern müssen?
Also ich bin da relativ naiv reingestolpert, weil ich wurde ernannt, weil mich das Board der damaligen Content Alliance ernannt hat. Und das waren alles Leute, die ich gut kannte und die ich auch total, das waren alles so Vorbilder für mich, die ich einfach total geschätzt habe. Und dann bin ich da reingestolpert und habe dann plötzlich als allererstes gemerkt, dass ich plötzlich in Runden saß, wo ich die einzige Frau war. Und ich dachte immer so, ja komm, das ist doch nicht mehr so. Und da gab es doch irgendwie ganz viel Kampf. Und dann habe ich als allererstes mal gemerkt so, nee, das ist immer noch so. Und ich habe ja auch eine Szene im Buch, dass ich in einem Meeting saß mit einem Kollegen und mit einem Mitarbeitenden und mit Partnern und die einzige Frau war und nix, die haben sich am Anfang über Fußball unterhalten, was in Männerrunden ja relativ häufig vorkommt. Und ich habe wirklich keine Ahnung von Fußball. Ich muss das zugeben, ich komme zwar aus Bayern,
ich
mein Vater ist Mitglied des FC Bayern,
Mann.
Aber ja, ich habe wirklich... Ich muss auch wirklich sagen, es interessiert mich auch wirklich gar nicht.
Ist ja vollkommen in Ordnung.
Ja, wirklich, es ist für mich gar nicht spannend. Und dann habe ich mich da zurückgehalten, weil was soll ich da jetzt beitragen? Und dann ging es darum, dass jemand einen Kaffee wollte. Dann hat er gesagt, oh, ich hätte gerne einen Kaffee, und schaut mich an. Und da habe ich gemerkt, dass in diesen ersten Minuten wirklich so eine Art Statusverteilung im Raum stattgefunden hat.
Und da warst du schon Geschäftsführerin.
Ja, ja, und ich war auch die Kohle zu vergeben hatte. Also ich war budgetverantwortlich. Ich dachte, hey, du willst doch hier was von mir gerade. Und aber was sagst du dann in dem Moment? Und dann habe ich zum Glück gesagt, oh ja, ich würde auch einen nehmen. Und dann war ich so in dem Moment so, yes. Aber an manchen Tagen ist man auch nicht so schlagfertig.
Nee, an manchen Tagen bist du ja auch einfach so geschockt von manchen Dingen, dass du gar nicht weißt, was du darauf antworten sollst, weil dir so eine Situation noch nie begegnet ist.
Genau.
Und man... Also man kann Schlagfertigkeit ja in gewisser Weise auch üben. Ich habe dazu zum Beispiel auch mal ein Buch gelesen und so. Ja. Aber ja, in manchen Situationen bleibt dir einfach da weißt du gar nicht, was du sagen sollst.
Ja, oder manchmal, es gibt so Tage, da willst du halt auch keinen Konflikt und dann bist du so, ja klar, mache ich, und willst einfach gerade auch nicht anecken. Also es gibt solche und solche Tage. Oder was anderes, das habe ich auch im Buch beschrieben, ist, dass ich, vorher war ich Referentin der Geschäftsführung, das ist also so Chief of Staff mäßig, das hieß Assistenz in dem anderen Unternehmen, und dann in dem neuen Unternehmen war Assistenz gleich Sekretärin. Und dann war interessanterweise unter den anderen Frauen die Frage, wie ist denn die jetzt von der Sekretärin zur Geschäftsführerin geworden? Und was ist denn da passiert? Und also ich arbeite in einem Unternehmen, wo das mir noch nie passiert ist und wo das wirklich nie Thema war. Aber wo ich so dachte, muss ich jetzt wirklich rechtfertigen, wie ich diesen Job bekommen habe? Und dann bin ich irgendwann hin und habe zu der Kollegin gesagt, du willst du nochmal meinen Lebenslauf sehen oder kann ich so irgendwas tun? Aber wo ich, und ich habe das dann damals meinem damaligen Chef erzählt und er hat gesagt, sag mal, lach doch drüber, das ist doch lächerlich, dass irgendjemand hier in Frage stellt, dass du das verdient hast. Also wie lächerlich ist das? Habe ich gesagt, na klar, es ist für dich lächerlich, weil das würde dir nie passieren, dass du Geschäftsführer wirst oder ja. Chef von irgendwas und jemand stellt in Frage, dass du das verdient hast oder fragst, was hast denn du gemacht, um dahin zu kommen? Das würde nie passieren. Das ist nicht nur nicht passiert, sondern es ist nicht im Spektrum des Möglichen, dass es passiert. Und da wurde mir dann so bewusst, dass ich so eine Empathielücke zu überbrücken habe mit meinen männlichen Kollegen, die es wirklich immer gut mit mir gemeint haben und ich hoffe immer noch gut mit mir meinen. Aber da habe ich das wirklich gemerkt, der kann das gar nicht verstehen. So wie ich, wenn mir eine Freundin, die eine Rassismuserfahrung macht, die schwarz ist, erzählt, was sie erfahren hat. Ich kann es nicht verstehen, weil ich kann nicht Opfer von Rassismus werden, weil ich weiß bin. Und das finde ich aber dann so spannend, weil mir das geholfen hat zu sagen, okay, du kannst es nicht empathisch verstehen, aber ich kann es dir erzählen und du kannst es kognitiv verstehen.
Ja, und man kann versuchen, es nachzuvollziehen. Man kann es niemals nachvollziehen. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Und dann muss man auch als die Person, die das erfahren hat, einfach da auch Verständnis für haben. Zum Beispiel auch, ich hatte ja eine Depression und ich konnte jetzt nicht sagen, okay, mein Umfeld muss das jetzt verstehen, wie es mir geht, wie ich mich fühle. Aber mein Umfeld hat versucht, es nachzuvollziehen, hat gefragt, hat sich dafür interessiert. Und wenn ich dann gesagt habe, ich möchte gerade nicht drüber reden oder ich brauche gerade das und das, dann hat mein Umfeld versucht, mir das zu geben. So, und dann merkst du ja auch schon Support. Und das kannst du auf jede andere Lebenslage auch münzen. Und das Beispiel, er wird es nie erleben. Also mir ist zum Beispiel auch mal eine Position angeboten worden, eine stellvertretende Geschäftsführerin-Stelle. Und dann wurde aber hinter meinem Rücken dann ein bisschen schief gesprochen und so gesagt, ja, aber so eine Position kriegt man doch erst mit 30. Und also sowas wird dann immer da hinter deinem Rücken gesagt, ist auch nicht cool, ne?
Ja, und auch immer diese Bewertung, dieses, naja, sie ist ja auch eine Hübsche und hat ja auch, keine Ahnung, da einen kurzen Rock angehabt. Also das sind, also ich hatte schon sehr lange keinen kurzen Rock mehr, aber es ist,
ich habe noch nie.
Ja, das ist vielleicht mal in der Schulzeit, aber nee, das sind so diese Bewertungen, wo du auch denkst, das würde über einen Mann, der Geschäftsführer wird, würde man noch nie sagen, der hat das bekommen, weil der so schön ist. Also
ja, aber es gibt ja das Pretty Privilege, ne? Das wissen wir ja. Das ist ja auch so.
Ja.
Und das aber dann nicht zu verurteilen, weil, sorry, was kann ich denn selber dafür, wie ich aussehe?
Genau, oder zu sagen, du hättest das irgendwie genutzt oder ja. Ich finde aber das, was du sagst mit der Depression, ist total wichtig, dass man selber auch lernt, auszuhalten, dass man was nicht weiß. Also zu sagen, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich höre dir jetzt zu. Diesen Moment, also ich musste das auch lernen. Ich hatte auch, wenn mir Menschen mit Depressionen erzählt hatten, was sie erleben, war ich auch so, ja, ich kenne das auch, dass ich mal schlecht drauf bin. Und dann haben die gesagt, nee, du kennst es nicht. Und das ist auch okay, aber halt jetzt bitte aus, dass du es nicht weißt.
Absolut. Back to business. Du bist ja jetzt Mama, deine kleine Maus. Ich durfte sie kennenlernen. Ich liebe sie. Die ist so toll, wirklich. Also die krassesten Augen überhaupt und ist jetzt ein Jahr alt geworden, ganz frisch. Ja, und du bist ja auch in Elternzeit, habe ich auch am Anfang kurz angekündigt. Schwangerschaft und Mutterschaft ist ja so ein kritischer Punkt für viele Frauen in ihrer Karriere. Warum ist genau diese Phase so kritisch?
Na, du weißt, sozusagen statistisch gesehen ist es jetzt zu Ende. Also jetzt mal abgesehen von deiner persönlichen Veranlagung und von allem, was du kannst und weißt und glaubst zu wollen, du weißt, die Statistik spricht jetzt erstmal gegen dich in dem Moment. Ich bin mit dem Thema Schwangerschaft total offen umgegangen, weil, wie gesagt, ich in einem Umfeld gearbeitet habe, wo ich das Gefühl hatte, ich kann das. Also vielleicht habe ich mich sicher genug gefühlt. Vielleicht hatte ich auch natürlich das Verhältnis zu meinen Vorgesetzten an dem Zeitpunkt. Aber ich habe auch den Kinderwunsch relativ offen gesagt. Und ich glaube, der Moment, wo du Mutter wirst, ist, du kannst es dir nicht vorstellen. Alle erzählen dir das. Aber für mich war es nochmal wirklich ja, da hat sich nicht nur eine neue Matrix aufgetan, was Gefühle angeht, sondern auch so eine Art im Positiven wie im Negativen Identitätskrise. Zu sagen, eigentlich bin ich ja die Superkarrierefrau und ich habe seit ich 14 bin, ging es nur um, wie kann ich besser werden, Karriere, Geld verdienen, was aufbauen, was bewegen. Das ist auch so ein bisschen die Bewertungsmatrix bei mir in der Familie, glaube ich. Also ich glaube, man wird nicht dafür gelobt, dass man eine besonders gute Mutter ist. Aber wenn ich jetzt sage, hey, ich habe irgendwie den und den neuen Titel, dann sagen alle, ja, mega. Mhm. Und ich habe dann aber bewusst gesagt, ich mache ein Jahr Elternzeit. Ich hatte auch tolles Sparring mit meiner Chefin, die selber vierfache Mutter ist und die mir gesagt hat, also die mich auch begleitet hat und die auch wusste, wie ich mich fühle. Das hat mir total geholfen. Und habe ich gesagt, nee, ich mache jetzt dieses Jahr Elternzeit, weil ich brauche auch diesen Break und ich will diese neue Phase jetzt bewusst begehen. Und das war auf jeden Fall krass, weil natürlich dieses Thema kommt, wer bin ich, wenn ich nicht arbeite? Und es sind auch echt viele Leute weggebrochen. Also es sind ganz viele neue Leute dazugekommen, aber es sind viele Leute, die glaube ich, eher mit dem Arbeits-Ich und mit der Rolle und der Position und dem
Netzwerk vielleicht dann auch wegen deinem Arbeits-Ich ausgenutzt haben, deiner Rolle.
Oder die den Wert darin gesehen haben, vielleicht mal positiv formuliert, aber wo ich so gemerkt habe, die finden das jetzt gar nicht mehr so spannend. Wenn ich sage, ach, die Maus krabbelt jetzt oder so, dann sind die so, ja,
I don't care. Ob du dann direkt deine Fähigkeiten verloren hättest.
Total. Ja, aber das ist das, was natürlich auch das Bild da suggeriert wird. Mhm. Und in Deutschland noch mal krasser, weil diese Mutter in Deutschland ist so krass aufgeladen. Weißt du, aus dem Kaiserreich, wir haben dieses Lehrerinnen-Zölibat. Entweder du arbeitest oder du bist Mutter und verheiratet. Dann natürlich Nazizeit, Muttertag und das Mutterkreuz. Und die sozusagen die Krönung der Frau ist es, Mutter zu werden. Und diese Selbstaufgabe. Und ich habe das in der Schwangerschaft auch verstanden. Also du gibst ja wirklich, dein Körper gibt sich selbst auf für diesen anderen Menschen und natürlich bei der Geburt sowieso. Mhm. Und dass ich verstanden habe, dass das Bild der Mutter ganz stark mit Selbstaufgabe und ich nehme mich zurück, ich stelle alles, was für mich ist, jetzt hinten an, weil ich für dieses andere Wesen da bin. Und dass das nicht bedeutet, dass du da nicht mehr gut arbeiten kannst, das musste ich ehrlich gesagt auch erstmal so richtig durchdringen.
Also deine Wahrnehmung hat sich auch im beruflichen Kontext dann verändert, seitdem du Mama bist?
Sicher, also total im Positiven. Ich bin viel entspannter geworden. Also früher, ich habe wirklich, du kannst meine Kollegen oder mein Team anrufen. Ich war wirklich, das war, für mich war der Job alles. Und wenn irgendwas nicht so gelaufen ist, dann war das riesig. Und jetzt bin ich so, ja, ist jetzt nicht gut, aber dann überlegen wir mal, wie wir es hinkriegen. Also ich bin viel ruhiger geworden. Auch wahrscheinlich, weil ich Schlafmangel habe, aber nee, ich bin wirklich einfach entspannter geworden, viel fokussierter und viel klarer auf Output, weil ich so sage, okay Leute, wir haben jetzt keine Zeit hier ewig rumzumachen, was wollen wir machen, warum machen wir es, was ist der Weg dahin und das ist total positiv. Und in gewisser Weise, würde ich sagen, bin ich auch ganzheitlicher geworden im Sinne von, dass ich irgendwie auch denke, okay, warum machen wir das? Ne, was ist das Ziel? Also, dass ich nicht mehr Sachen mache, nur um sie zu machen. Das ist ja im Konzern so eine Krankheit, dass man manchmal ein Meeting macht, um ein Meeting zu machen. Sondern, dass ich...
Das Meeting hätte auch eine E-Mail sein können.
Genau. Mhm. Sondern, dass ich viel genauer überlege.
Ja.
Warum?
Ja, und vielleicht wird einem auch mal mehr bewusst, was man eigentlich für einen Job macht und dass man dann auch keine Leben rettet meistens.
Total.
Also klar bist du als Führungskraft auch verantwortlich für deine Mitarbeitenden und das darf man auch nicht vergessen. Dennoch ist es ja ein Job, der auch mal ein bisschen warten kann vielleicht, ne, wo mal eine E-Mail länger liegen lassen kann oder sowas. Also ich glaube, das dürfen wir uns immer mal wieder vor Augen führen. Aber jetzt auch mal aus deiner Perspektive als Führungskraft, bevor du Mama warst, was hattest du selbst für Vorurteile gegenüber Schwangerschaft, Mutter sein?
Also, was ich bei mir so beobachtet habe, ist, dass ich Vereinbarkeit definiert habe als jemand organisiert sein Leben so, als hätte er kein Kind. Also ich hatte eine tolle Mitarbeiterin, also die gibt's immer noch, die ist immer noch toll und die hat ein Kind bekommen und hat das so organisiert, dass sie wirklich einfach voll da war, mega zuverlässig, immer abgeliefert hat. Ich habe gar nicht gemerkt, dass sie ein Kind hat und das war so mein Positivbeispiel. Und dann habe ich irgendwann so gedacht, du kannst doch nicht von den Leuten verlangen, dass sie diese life-changing experience haben und es dann so organisieren, dass du überhaupt nichts davon mitkriegst. Oder auch eine andere Mitarbeiterin, die wollte Homeoffice machen und mich hat es total genervt, dass sie halt nicht beim Team war, dass irgendwie das Team auch natürlich dadurch irgendwie sich geformt hat und sie war kein Teil davon. Habe ich gesagt, du, ich möchte, dass du voll ins Office zurückkommst. Weil ich habe halt gesehen, sie ist nicht da, ich habe keinen Zugriff auf sie, ich habe keine Ahnung, was sie macht den ganzen Tag. Das Team ist eine Gruppe, sie ist nicht dabei.
Also das, was wir ja gerade auch sehr bemängeln, ne?
An total. Der das war vor Corona, muss ich auch noch sagen. Aber ich habe damals halt nur diese Aspekte gesehen und dass die das eigentlich gar nicht schaffen kann mit hier Fußball und da Ballett und dass die viel mehr Output bringt, wenn die einfach zu Hause ist. Also Output im Sinne von, sie schafft einfach auch mehr und sie kann besser denken und sie kann besser arbeiten. Das habe ich nicht gesehen. Und das ist was, wo ich jetzt, wo ich selber in der Situation bin, denke ich so, krass. Also ich bin definitiv eine bessere Chefin geworden durch diese Erfahrung.
Hast du mit ihr das Gespräch darüber gesucht?
Nee, die ist schon, ja, das ist schon ganz lange her.
Okay.
Aber wenn ich sie irgendwann mal wieder sehe, dann werde ich ihr sagen.
Vielleicht hört sie es
ich sehe jetzt deine Seite.
Nicht. Ja. Ja, aber schön, wie man dann ja auch die Perspektive wechselt und manchmal muss man ja selber auch nicht Eltern werden, um diese Perspektive zu wechseln, sondern man merkt das ja auch vielleicht im Freundeskreis. Also ich habe ganz lange gedacht, wenn ich jetzt Mutter werde, bin ich absolut uncool.
Ja.
Oder mein Leben ist vorbei, dann ist, ne, oder Karriere muss ich davor machen, weil danach ist vorbei. Ist auch Wahnsinn, woher solche Glaubenssätze kamen. Ist krass, ne?
Aber
und dann, dann haben Freundinnen von mir oder auch meine Cousine haben Kinder bekommen und dann habe ich gedacht so, hey, die sind immer noch so wie vorher.
Ja.
Klar, es ist jemand dabei, so manchmal, wenn wir uns treffen, was ich aber total toll finde.
Ja.
Und jetzt auch, als wir uns getroffen haben, als ich bei dir zu Hause war, war die kleine Maus ja auch dabei. Es war auch voll cool.
Ja.
Also deswegen, man muss es ja nicht immer selbst erleben, um deine Perspektive zu wechseln.
Ja, aber ich finde, Mutterschaft ist, wenn du dir vorstellst, du hast so ein Mäppchen, dann ist die Mutterschaft ist der Killer, weißt du, der Tintenkiller. Der ist der alle anderen wegradiert. Weil man hat so das Gefühl, wenn du jetzt Mutter bist, dann bist du jetzt die Mutti. So. Und die Mutti ist nicht die Vorstandspräse hält. Das ist die Karrierefrau, die irgendwie die Nannies zu Hause hat und knallhart ist und ihre Kinder einmal zum Geburtstag sieht und zum 18. Porsche vor die Tür stellt. Also, ich finde zu sagen, sorry, ich habe hier noch Kita-Nase zu. Ich finde zu sagen, ich bin jetzt die Mutti und trotzdem bin ich noch Frau, bin ich noch witzig, bin ich noch erfolgreich, denke ich noch über Politik nach, setze ich mich noch für Karrierethemen ein. Das funktioniert nicht, aber auch, weil wir so wenig Vorbilder haben, weil die Frauen, die es nach oben schaffen, und das meinte ich mit, dass ich wusste mit der Schwangerschaft, ab jetzt spricht die Statistik gegen mich, die Frauen, die es nach oben schaffen, sind ganz selten die Frauen mit Kindern.
Ja, es ist traurig.
Ja, und auch, ich merke das wie Leute mit mir, die sind so, bist du jetzt die Karrierefrau? Dann sage ich so, nee, ich bin jetzt ein Jahr daheim geblieben. Okay, dann bist du jetzt die Mutti. Nee, ich gehe wieder arbeiten und ich schreibe ein Buch und ich mache hier ein Projekt. Und okay, aber in welche Schublade gehst du jetzt? Bist du jetzt Mutti oder Karrierefrau? So eine Art, also.
With the state of today's economy, it's more important than ever to invest in products that last for years to come. As the seasons shift and get cooler, make sure your closet is stocked with durable layers that stand the test of time from American Giant. American Giant's clothes work harder and are wearable season after season. Their greatest hoodie ever made is made from the highest quality materials that are cut and sewn right here in the United States. So you're investing right back in your local community. Choosing American Giant means taking a stand for American manufacturing and hardworking Americans, something other mega corporations don't care about. From fleece to knit, all in a range of colors for versatile daily wear, American Giant delivers everyday pieces designed for everyday life. Feel the difference of quality, made-to-last clothes from American Giant. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Und es gibt ja auch meistens nur das Thema Kind. Also wir haben jetzt zum Beispiel in der Familie meines Mannes gerade eine schwangere Frau, die ist auch kurz davor, dass das Kind kommt. Und da hatten wir jetzt eine Familienfeier am Wochenende, dann war sie auch da. Und dann habe ich dann mit ihr so ein bisschen gesprochen, meinte so, gibt's eigentlich noch ein anderes Thema dann von den Leuten aus? Und die so, nee, das ist dann der Aufhänger, den jeder macht. Wo ich dann auch manchmal denke, ja, du siehst den Bauch, aber das ist voll schade, weil die ist ja mehr als nur fast Mama.
Ja.
Und dann habe ich an dem Abend auch gehört, dass voll viele einfach so über den Bauch gestreichelt haben, ohne sie zu fragen und so, wo ich dann denke, Alter.
Ja, krass.
Ne? Meistens dann die älteren Leute, tut mir leid, ich möchte nicht pauschalisieren, aber es waren sehr viele ältere Leute. Aber das ist auch, wo du dann manchmal denkst, was nimmt man sich eigentlich raus? Oder auch, wenn Mütter anderen Müttern dann Ratschläge geben, ungefragt, wo du auch manchmal denkst. Also es gibt gefühlt in keinem anderen Thema so viel Übergriffigkeit wie in diesem, habe ich manchmal das Gefühl.
Aber das ist zumindest in meiner Erfahrung ein Generationenthema. Mhm. Ich merke das total mit den Boomer-Frauen. Sorry an alle Boomer-Frauen, es geht nicht gegen euch alle. Aber dass diese Übergriffigkeit echt oft von Frauen aus dieser Generation kommt. Also ich habe das erlebt, mein Kind hat geschrien auf der Straße, weil sie halt irgendwie gerade geschrien hat, I don't know. Und dann kommt so eine Frau im Alter meiner Mutter und sagt so, ihr Kind hat Hunger. Und ich so denke, du kennst doch mein Kind gar nicht. Und dann drückt sie mir irgendwie ihre Geschichte auf von ihren Kindern, wo ich denke, oh Lady, ich habe gerade echt andere Themen, als mir hier diese 80er-Jahre-Story anzuhören. Aber dieses Bevormundende, das nehme ich ganz oft wahr, auch jetzt beim Thema Kita. Was kriege ich für Ansagen von wegen, ja, Kita mit 1 ist zu früh und wir damals und so weiter. Wo ich denke, ja, ihr seid auch alle von euren Männern finanziell abhängig jetzt.
Apropos Männer, ich finde ja auch, also wir haben eben über diese Debatte gesprochen, Männer gegen Frauen, es muss vielmehr ein Und sein,
ja.
Auch besonders in unserer Arbeitswelt und besonders bei dem Thema Vereinbarkeit. Was können denn jetzt zum Beispiel Führungskräfte tun, Männer in Führungspositionen tun, wenn es um faire Chancen für Mütter oder potenzielle Mütter geht?
Also erstens, selber Role Models sein. Für mich ist das Thema Schweden, also das ist ja einfach ein Vorbildland. Man muss sagen, die haben nicht gestern angefangen, sondern schon vor, ich glaube, 35 Jahren oder noch früher. Aber einfach zu sagen, hey, ich muss heute um 17 Uhr los, ich muss heute die Kinder abholen. Also auch selber zu zeigen, ich übernehme auch Verantwortung, wenn sie denn Kinder haben. Das zweite ist einfach flexible Strukturen zu schaffen. Also da packe ich mir, wie gesagt, wieder an die eigene Nase, zu sagen, Homeoffice, Mobile Office, flexible Arbeitszeiten, zu sagen, okay, dann bist du heute um 3 weg, wenn du dich heute Abend nochmal ransetzt. Vertrauensarbeitszeiten. Ich glaube, es gibt keine Frau und keine Mutter, die dann wirklich weniger arbeitet. Und vor allem, ich sehe es ja an mir selber, man arbeitet so fokussiert, so effizient, weil man einfach diesen razor-sharpen Fokus plötzlich hat. Wie gesagt, ich hatte das, hätte es mir vorher nicht vorstellen können. Und das dritte ist, ein Klima schaffen, das auch Männern ermöglicht, zum Beispiel zu sagen, ich gehe in Elternzeit. Also ich habe das erlebt, dass ein Vater gesagt hat, ich nehme das Jahr Elternzeit und wurde dafür irgendwie von seinen Kollegen, Kolleginnen so ein bisschen so Spaßmobbing-mäßig quittiert. Und das ist, finde ich, genau falsch. Da muss man sagen, cool, dass du es magst, Mensch, mega. Natürlich ist es immer doof, wenn jemand sagt, ich bin raus. Das ist, ich glaube, keine Führungskraft kann sagen, dass die Freude über eine Schwangerschaft nicht auch mitschwingt mit, okay, wie mache ich das, wie besetze ich das nach, ne, wie schaffen wir das im Team. Das ist immer so, das ist bei langer Krankheit so, bei allen Sachen. Aber irgendwie zu sagen, wir müssen es schaffen, dass auch Männer mit in die Care-Arbeit gehen, wie gesagt, Thema Schweden, weil nur so kriegen wir es gelöst.
Hast du denn das Gefühl, dass Frauen in Führungspositionen dem Ganzen solidarischer sind oder ist es anders?
Ich kann es schwer pauschal sagen. Also die Frauen, die Mütter sind, die sind total solidarisch. Wie gesagt, ich hatte auch das Glück, eine Frau an meiner Seite zu haben, die bei uns in der Geschäftsführung ist, die mehrere Kinder hat und die einfach total verstanden hat, wo ich gerade stehe, weil sie selber da war. Ich habe, wie gesagt, ich spüre so ein bisschen diesen Generationenkonflikt, jetzt auch im Privaten eben, zu sagen, okay, da ist so dieses, wir haben das früher doch auch hingekriegt, reiß dich doch mal zusammen. Es müssen nicht alle arbeiten, du musst als Frau auch nicht arbeiten.
Weiß also, ich jetzt nicht in der wirtschaftlichen Lage.
Genau,
ne?
Wo ich dann sage, weder jetzt nur für mich persönlich, sondern auch jetzt aus Sicht des Fachkräftemangels, finde ich schon, dass wir das irgendwie ermöglichen sollten. Und dann hast du, wie gesagt, durchaus auch Frauen, wie ich es war, die halt so sagen, ja, organisier doch doch irgendwie so, dass ich es nicht mitkriege und dann ist das super. Und ich glaube, da müssen wir so ein bisschen Verständnis schaffen und genau das, was du auch sagst, dass man die Erfahrung macht, Mutti bedeutet nicht gleich nichts anderes mehr, sondern bedeutet immer noch tolle Frau, tolle Mitarbeiterin, tolle Kollegin, tolle Chefin, was auch immer.
Ja, und jetzt so zum Abschluss an alle Frauen mit Kinderwunsch. Es sind auch ein paar Leute, die zuhören, so in meinem Alter, die vielleicht noch keine Kinder haben oder vielleicht auch Eltern, die vielleicht noch gar nicht so lange Eltern sind im beruflichen Kontext. Hast du da generell Tipps, wie man sich schützen kann, stärken kann oder sich auch besser durchsetzen kann?
Also ich habe für mich so ein bisschen entschieden, dass ich zum Beispiel einfach kein schlechtes Gewissen habe, niemandem gegenüber. Wenn mein Kind im Restaurant, zum Beispiel heute Mittag, hatte sie so Nudeln mit Butter, hat die überall hingeschmissen. Ich habe zwar einmal gesagt, sorry, aber was ich mir gedacht habe, war, es ist halt ein Baby, die schmeißt ja mit Nudeln, so what? Also einfach zu sagen, Leute, ich tue mein Bestes und natürlich verhält man sich sozial verträglich, aber so dieses ewige schlechte Gewissen, man kommt überall zu spät, ich habe das abgeschaltet, auch wenn es um Hilfe geht. Wenn ich meine Mutter frage, hey, ich muss nächste Woche einen Tag nach Köln, dann muss ich einen Tag nach München, kannst du mitkommen? Ich habe überhaupt kein schlechtes Gewissen, sie zu fragen. Und das ist das, was ich von vielen jungen Frauen höre oder allgemein Frauen, dass sie sagen, oh, ich habe dann so ein schlechtes Gewissen. Nee, schalt's ab. So, du musst es ganz klar einfach strukturieren und dann aber auch diese Flexibilität sich zu behalten. Also ich kenne diesen Frustrationsmoment. Du hast zum Beispiel eine Podcastaufnahme, dann dreht das Kind durch. Du musst absagen. Das fühlt sich immer nach so einem, wie sagt man, Scheitern an. Aber was ich echt gemerkt habe, ist, dass gerade unter anderen Eltern, es ist so ein großes Verständnis, weil alle diese Situationen kennen. Und das zu nutzen, dass man einfach in so einem Club plötzlich ist, wo alle sagen, okay, ich weiß genau, wie du dich fühlst, das war mir gar nicht so bewusst. Und das andere ist einfach, sich zu sagen, ja, ich weiß, die Statistik spricht jetzt gegen mich, aber ich bin einfach fest entschlossen, mein Ding zu machen. Und ich habe so einen tollen Satz gehört, dein Leben reflektiert das, was du mit deiner Zeit machst. Und ich finde, der Faktor Zeit ist mit Kind nochmal so viel wertvoller geworden. Zum einen, weil du erstmal siehst, was ein Ja bedeuten kann. Ein Ja bedeutet von Würmchen, was gar nichts kann, zu bobbycarfahrendes, lachendes Mädchen jetzt in unserem Fall. Aber auch ein Tag ist plötzlich nicht mehr nur Meeting, Jo fix, Lunch, das, sondern wie füllst du deine Zeit? Und das auch anzunehmen, zu sagen, lass mich mal noch mehr hinterfragen, wie ich meine Zeit einsetze und was für ein Leben ich gestalten möchte. Und zum Beispiel bei mir hat das dazu geführt, zu sagen, ich möchte jetzt noch ein zweites Buch schreiben. Das ist das, was ich mit meiner Lebenszeit machen möchte. Und deswegen gehe ich jetzt ein paar Monate später zurück in den Job. Also ich glaube, diese Reflexion auch anzunehmen und was Gutes draus zu machen.
Ja, und am Ende sitzen wir alle auf der Veranda und gucken nicht zurück, wie viele Meetings wir hatten oder wie toll unser Job war, sondern wie toll unser Leben war. Und da gehören sowohl Kinder dazu, als auch Freundschaften, als auch private Beziehungen generell.
Und das muss ich echt auch nochmal sagen, es ist wirklich so cool. Also es ist wirklich, so ein Kind ist so mega. Es ist zum einen natürlich einfach so wunderbar, diese Erfahrung zu haben, aber auch es macht so viel Spaß. Und es, also alle, die keinen Kindermut haben, so you're fine too. Aber ich für mich kann echt nur sagen, es ist echt das Beste, was ich bisher gemacht habe. Und ich habe keine Sekunde bereut, dass ich dieses Jahr Elternzeit genommen habe. Was nicht bedeutet, dass jemand, der es nicht machen möchte, es nicht auch machen kann. Aber für mich war es, ist es das Größte, dieses Kind zu haben. Und ich freue mich trotzdem drauf, noch ein Buch zu schreiben und weiter meine Karriereschritte zu machen. Aber ich finde, das sagt man auch viel zu selten. Wir reden immer über Schlafmangel und über die Kita-Grippen. Aber auch mal zu sagen, es ist wirklich auch richtig, richtig cool.
Ach schön, was ein schöner Abschluss. Und so als kleinen Sneak Peek, kannst du sagen, worüber das Buch handelt?
Ja, es geht tatsächlich, im weiteren Sinne geht es um dieses Thema. Es geht um die Frage danach, wie wir ins Leben kommen und wie wir gehen. Denn ich habe letztes Jahr nicht nur jemanden bekommen mit meiner Tochter, sondern ich habe auch jemanden verloren letztes Jahr. Und das ist eine Erfahrung, die viele Familien machen. Und ja, es geht so ein bisschen um die Frage, wie kommen und wie gehen wir im Leben.
Sehr schön. Ich bin gespannt, wenn es da ist. Ja, schauen wir mal, wie das dann so ankommt. Ich denke, es wird wie das andere auch sehr, sehr gut werden und freue mich sehr, da reinzulesen. Ich freue mich sehr, dass du zu Gast warst und bin gespannt auf die Antwort auf die letzte Frage. Was würdest du der jüngeren Miriam raten?
Entspann dich. It's gonna be okay.
Ja, sehr guter Rat. Ich glaube, das können wir alle gebrauchen. Vielen, vielen Dank. Danke, dass du auch so ehrlich warst, so positiv zum Schluss und auch nochmal deine eigenen Dinge und Vorurteile so geteilt hast und die auch über den Haufen geworfen hast jetzt so über die Zeit. Danke dir. Und für all diejenigen, die jetzt zugehört haben, ich freue mich sehr, wenn ihr die Folge bewertet, wenn ihr sie teilt, wenn ihr sie vielleicht auch an die Leute schickt, die sie hören sollten. Es müssen ja nicht immer nur Menschen sein, die Eltern sind, man kann ja manchmal auch einfach mal dem Chef oder der Chefin einfach mal weiterleiten. Ne? So, ach, tolle Folge, solltest du dir vielleicht mal anhören. Also macht das sehr, sehr gerne. Nächste Woche Dienstag gibt's wieder eine neue Folge ab 6 Uhr morgens auf die Ohren. Ihr kennt das und schaut doch gerne mal bei Miriam vorbei, bei all den Sachen. Wir packen natürlich alles in die Shownotes und ja. Ich wünsche euch einen tollen Tag, tolle Woche und ich sage tschüss, mach's gut.
Ciao, danke schön.
Ein Podcast von Funke.
With the state of today's economy, it's more important than ever to invest in products that last for years to come. As a season shift and get cooler, make sure your closet is stocked with durable layers that stand the test of time from American Giant. American Giant's clothes work harder and are wearable season after season. Their greatest hoodie ever made is made from the highest quality materials that are cut and sewn right here in the United States. So you're investing right back in your local community. Choosing American Giant means taking a stand for American manufacturing and hardworking Americans, something other mega corporations don't care about. From fleece to knit, all in a range of colors for versatile daily wear, American Giant delivers everyday pieces designed for everyday life.
Feel the difference of quality, made-to-last clothes from American Giant. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.